beiden Lieder, nachher kommen noch welche. Herzliches Willkommen auch von meiner Seite hier zu unserem Gottesdienst und ich wünsche Ihnen allen ein richtig frohes Osterfest. Ostern ist wirklich ein fröhliches Fest und trotzdem dürfen wir uns nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass es damals am ersten Ostern ganz schön trüb ausgeschaut hat. Und deswegen soll auch dieses Ambiente hier heute Morgen etwas daran erinnern, wie ursprünglich Ostern wirklich begonnen hat. Denn manchmal ist es ja so, dass unsere Traditionen und unsere Vorstellungen das originale Ereignis immer etwas überlagern und manchmal sogar verhindern, dass die ursprüngliche Botschaft, die jetzt zum Beispiel an Ostern zum Ausdruck kommen soll, gar nicht mehr so zur Geltung kommt. Das wollten wir heute bewusst auch mal anders gestalten und ich bedanke mich bei den Mitarbeitern für diese grandiose Idee, auch mal hier die Jalousien runterzulassen, um uns ganz nah hineinzunehmen in das, was Ostern eigentlich wirklich war. Ostern ist ein fröhliches Fest. Ostern ist eine Feier der Versöhnung, wie wir es eben gesungen haben. Gott macht Frieden mit uns Menschen. Was für eine große Perspektive, dass Jesus an Ostern dem Tod den Zahn gezogen hat. Der Tod ist nicht mehr das letzte Wort über das Leben eines Menschen, sondern jeder, der ganz bewusst sich nun Jesus, dem Auferstandenen, anvertraut, steht ewiges Leben über seinem Leben. Gemeinschaft mit Jesus Christus, die nicht mal mehr durch den Tod getrennt werden kann. Da ist der Tod nur noch eine Tür, die uns hineinnimmt in Gottes ewige Herrlichkeit, in dieser Verbundenheit mit Jesus Christus. Die beginnt hier auf der Erde und hört niemals mehr auf. Das ist die Botschaft, die wir an Ostern in unseren Gottesdiensten haben. Und nicht nur an Ostern, jeder Sonntag atmet irgendwie diesen frischen Duft von Ostern in den Gottesdiensten. Jesus ist auferstanden, der Tod hat nicht das letzte Wort. Deswegen sind die Gottesdienste fröhliche Veranstaltungen. Aber das erste Ostern ging tatsächlich unbeschreiblich traurig los. Das war eine riesige Dunkelheit, auch über den Freunden, über den Jüngern von Jesus. Die waren so völlig durch den Wind. Die haben realisiert, was sie jetzt alles verloren haben. Die wurden jetzt an Ostern mal so richtig eingeholt von ihrem ganzen Versagen, von dem allen, was in den letzten Tagen so über sie hereingebrochen ist, was ihnen komplett den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Das war ihr Ostern. Die Realisierung eines unendlichen Versagens, einer Schuld und gleichzeitig diese abgrundtiefe Trauer. Der Mediziner und Historiker Lukas hat das dann recherchiert, wie das damals denn wirklich war, an diesem ursprünglichen Ostersonntag. Er hat es dann der Nachwelt mit diesen Worten aufgeschrieben. Ich zitiere Lukas 24, 36 bis 45. Sie können es gerne hier vorne mitlesen. Er sagt es folgendermaßen: Noch während sie berichteten, stand Jesus plötzlich mitten im Kreis der Jünger. Friede sei mit euch, begrüßte er sie. Die Jünger erschraken furchtbar. Sie dachten, ein Geist stünde vor ihnen. Warum habt ihr Angst? Fragte Jesus. Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Seht doch die Wunden an meinen Händen und Füßen. Ich bin es wirklich. Hier, fasst mich an und überzeugt euch, dass ich kein Geist bin. Geister sind doch nicht aus Fleisch und Blut. Und er zeigte ihnen seine Hände und Füße. Aber vor lauter Freude konnten sie es immer noch nicht fassen, dass Jesus vor ihnen stand. Endlich fragte er sie: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie brachten ihm ein Stück gebratenen Fisch, den er vor ihren Augen aß. Dann sagte er zu ihnen: Erinnert euch daran, dass ich euch oft angekündigt habe, alles muss ich erfüllen, was bei Mose und bei den Propheten und in den Psalmen über mich steht. Nun erklärte er ihnen die Worte der Heiligen Schrift. Soweit diese Recherche von Lukas. Diese Szene spielt sich jetzt am späten Nachmittag oder am Abend dieses Ostersonntags ab. Die Nachricht, dass der Stein vom Grab weggerollt war, das Grab leer war, die Leichentücher sauber zusammengefaltet am Grabstein lagen und Jesus sogar mit manchen Leuten schon reden konnte, hat sich bereits herumgesprochen. Es gab bereits die ersten Augen- und Ohrenzeugen, die das weitersagen konnten. Jawohl, wir sind Jesus begegnet. Er ist wieder auferstanden, er lebt. Das Grab ist verlassen. Mit zweien ist er sogar eine 11 Kilometer lange Strecke gelaufen. Also 11 Kilometer ist praktisch von Kandern Westweg bis zum Hochblauen Gipfel. Nur mal so, um die Dimension etwas zu haben, ja. Der wandert mit ihnen die ganze Strecke und erklärt ihnen so beim Spazierengehen, was für eine Bedeutung es hatte, dass er gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und sie haben es erst gemerkt, als sie dann in Emmaus angekommen sind, dass es wirklich Jesus war. Und das waren die so von den Socken, die waren so überwältigt, dass sie den ganzen Weg, die ganzen 11 Kilometer wieder zurückgerannt sind nach Jerusalem. Also bis die am Abend bei den Freunden waren, hatten die 23 Kilometer auf dem Buckel. Und jetzt standen sie zusammen oder saßen zusammen in dieser Wohnung in Jerusalem und haben sich darüber unterhalten. Was hat es denn für eine Bedeutung jetzt für uns, dass das Grab leer war? Die konnten es noch nicht richtig einordnen, was es für eine Bedeutung hatte. Das ist alles für sie so unwirklich, so surreal, so über alle Vorstellungskraft, obwohl es natürlich vielfach schon angekündigt worden war, was geschehen ist. Aber sie konnten das überhaupt noch nicht einsortieren. Und auf einmal, so mitten in dieser Diskussion hinein, steht Jesus in ihrer Mitte. Nein, ihn hat keiner hereingelassen. Ihn hat keiner überhaupt mal erwartet. Er hat auch nicht erst angeklopft. Er steht auf einmal mitten in ihrer Runde. Und niemand und nichts konnte das verhindern. An dieser Stelle bleiben wir mal kurz stehen, denn das hat echt eine gute Bedeutung, eine wichtige Bedeutung für uns. Und die sollten wir so richtig mal in unser Leben aufnehmen. Jesus kommt in die Mitte der traurigen, verzagten, entmutigten, zweifelnden und irritierten Freunde. Das ist die Szene. Da war keine Osterfreude aufgekommen. Er kommt mitten in ein Haufen Elend. Da bleibt denen gar keine Zeit, sich nochmal schnell die Haare zu kämmen oder den Lidstrich nachzuziehen. Die standen so vor Jesus ungewaschen und verstrubelt, wie sie waren, Tränen verschmiert. Und auf einmal ist er in ihrer Mitte. Die sind alle miteinander sowas von durch den Wind und erleben gerade die schlimmste Zeit ihres Lebens. Alle wollten Jesus die Treue halten. Alle wollten sie ihm Ehre bereiten. Sie schmiedeten bereits sogar Pläne, welche wichtigen Rollen sie einnehmen können, wenn Jesus erstmal sein Reich hier auf dieser Erde aufrichten würde. Sie waren sowas von überzeugt von sich und ihren Qualitäten, ihren Leiterschaftsbegabungen, dass sie erschüttert waren, als sie feststellten, wir haben alle total versagt. Total Versagen auf ganzer Linie. Die sind abgestürzt. Einer hat ihn verraten. Ein anderer hat ihn verleugnet, dreimal gesagt, den kenne ich überhaupt nicht. Und alle sind sie in alle Himmelsrichtungen davon gerannt und haben Jesus sich selber überlassen. Keiner hat sich für ihn eingesetzt. Und sie wissen genau, sie können diesen Fehler, diese Fehler in der Mehrzahl, auch nicht mehr gut machen. Nachdem Jesus gestorben war, können sie ihn nicht mal mehr um Vergebung bitten für das, was sie sich alles zu Schulden kommen ließen. Eine absolute tiefe Perspektivlosigkeit, weil sie mit ihrem Leben auf einmal nichts mehr anzufangen wussten. Denen ist die ganze Welt zusammengebrochen in diesen Ereignissen. Und dann kommt Jesus genau zu ihnen, stellt sich mitten in ihre Gesellschaft hinein. Ist das nicht eine sensationell gute Nachricht für Christen oder auch für ganze Gemeinden, die genau wissen, dass sie fehlerhaft sind, dass sie krank sind? Jesus kommt nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken, für die Traurigen. Es gibt auf dieser ganzen Welt nicht einen einzigen Christen, auch nicht eine einzige Gemeinde, die vollkommen wäre, die es wirklich bringen würde, die wirklich Jesus zu 100% Ehre bereitet. Das gibt's nicht und es wird es niemals auch geben. Und damit hat Jesus auch überhaupt kein Problem. Und auch uns muss das in keinster Weise belasten oder gar lähmen. Jesus liebt die Kranken und die Traurigen, die Verzweifelten. Jesus liebt Christen und Gemeinden, die verzagt sind, die Probleme und Zweifel haben, die nicht weiter wissen Und er kommt zu ihnen und stellt sich genau in ihre Mitte. Und keiner kann das verhindern. Dort entfaltet er seine ganze Macht, seine Größe. Gerade bei denen, die sich ihrer Fehlerhaftigkeit bewusst sind. Die anderen, die denken, sie bringen es selber am besten. Die stehen ihm auf dem Weg. Aber für die Kranken und Problembeladenen, für die, die sich ihrer Fehlerhaftigkeit bewusst sind, ist er selber ihr größter Schatz. Ist das nicht eine gute Nachricht an Ostern? Eine gute Nachricht für dich ganz persönlich? Gerade wenn du auch mitten in einer Krise steckst. Manchmal kriegt man das so vermittelt, so ganz eigenartig. So als Christ muss man immer fröhlich sein und zuversichtlich, liebevoll und mit einer ansteckend guter Laune, so voller Mitgefühl und für alle hilfsbereit und gesund und voll übersprühender Lebensfreude. Aber all das erlebst du vielleicht gerade nicht. Und du fragst dich, ob Jesus mit dir nicht ein riesengroßer Fehler unterlaufen ist. Du ziehst dich zurück, weil du mit diesem frommen Anspruchsdenken und diesem aufgesetzten Dauerlächeln einfach nicht mehr klarkommst. Das kommt dir eher so geheuchelt vor. Aber du willst dich nicht verstellen. Du willst ehrlich sein, auch inmitten deiner Fehlerhaftigkeit oder deiner Traurigkeit oder deiner Verzweiflung. Bist du nicht in einer ähnlichen Situation wie diese Freunde von Jesus damals? Dann ist das dein Ostern. Denn Jesus kommt zu dir. Genau in deine Situation hinein. Und die kann so dunkel aussehen wie hier in diesem Raum, auch innerlich. Und Jesus lässt sich nicht zurückhalten, zu dir in dein Leben zu kommen. Dort will er zu Hause sein. So kommt Jesus damals inmitten dieser Runde seiner Freunde und begrüßt sie mit dem damals üblichen Gruß. Soli zusammen. Peace. Friede sei mit euch, sagt er ihnen. Shalom Alechem auf Hebräisch. Das war sein Gruß. Pax vobiscum. Das ist bei Jesus nicht nur ein einfaches Hallo und schönen Abend auch noch. Wenn Jesus die Menschen mit Frieden begrüßt, dann ist es das Wort, das Realität schafft. Das Wort, das geschieht, sobald er es spricht. Ein Wort, das in sich selber alle Macht hat, auch eine Situation zu verändern. Es ist nicht einfach nur ein Gruß. Es ist das Wort, mit dem er diese Erde geschaffen hat. Und so bewirkt sein Wort, indem er es ausspricht, das, was er sagt. Friede. Peace. In deinem Leben, in deiner Dunkelheit, da kommt mein Friede hinein. Der Ausdruck tiefster Zuwendung, ein Wort voller Vergebung, ein Zeichen absoluter Liebe. Und Jesus weiß genau, was in den letzten Tagen passiert war. Und er weiß genau, wo alle seine Freunde gesteckt sind, als sie ihn verhaftet haben, als er am nächsten Tag hingerichtet worden war. Er weiß genau, was die alles für Dreck im Stecken hatten. Peace. Friede sei mit euch. Bei allem Versagen, bei allem Verzweifeln, Friede. Er hält sich gar nicht erst auf bei dem, was sie alles falsch gemacht haben. Er sagt jetzt nicht, nun setzt euch mal alle schön auf die rote Couch. Wir müssen mal darüber reden. Das müssen wir erst mal aufarbeiten. Nein, Jesus ist nicht rückwärtsgewandt. Er kennt seine Jungs besser, wie sie ticken. Er macht ihnen den Weg frei für ihre Zukunft. Allein schon das Wort Friede gibt ihnen den Weg nach vorne frei. Er richtet den Blick in die Zukunft hinein. Ich bin es, sagt er. Ich bin es persönlich. Dieser Friede, den er zuspricht, in die Situation hineinspricht, ist immer an ihn gebunden. Paulus sagt mal, er ist unser Friede. Und wenn er kommt, ist dieser Friede in der Situation drin, inmitten einer tiefen Traurigkeit, inmitten einer meinetwegen problembeladenen Situation, einer kranken Zeit, ist er mit diesem Frieden gegenwärtig und erfahrbar. Wir haben es immer, selbst in schwierigen, in dunklen Umständen, mit ihm zu tun. Daher brauchen wir in diesen schweren Phasen keine Panik zu haben. Oder uns gegenseitig vielleicht sogar noch irgendwo dann Schuld zuzuschieben. Wir können immer direkt ihm begegnen. Das ist die Botschaft von Ostern. Ich bin es. Ich bin hier in eurer Mitte. Und ich lasse mich da auch nicht mehr rausdividieren. Seine Freunde können das überhaupt nicht glauben, dass es Jesus ist. Erschrocken und haben sie Angst. Und weil sie meinen, ein Gespenst stünde auf einmal vor ihnen. Und es ist so köstlich, wie ihnen Jesus hier seinen Freunden so systematisch Schritt für Schritt so ein bisschen die Augen öffnet und sie aus ihrer Angst und Traurigkeit herausführt. Er spricht so richtig seelsorgerlich mit ihnen. Er lässt sich von ihnen berühren, anfassen. Hey Leute, ich bin's wirklich. Ihr habt es mit mir zu tun. Ihr braucht vor mir keine Angst zu haben. Ich bin kein Gespenst. Aber vor lauter Freude über das, was ihnen gerade geschieht, können sie es einfach nicht fassen. Also Unglaube vor lauter Freude, eine ganz eigenartige Formulierung hier. Es ist zu schön, um wahr zu sein. So erleben die es gerade in dieser Situation. Ostern ist irgendwie zu schön und zu fröhlich, um wahr zu sein. Für die Freunde damals, vielleicht für dich persönlich. So, als letzten Tipp fragt Jesus dann schließlich seine Freunde nach irgendetwas Essbarem, um es ihnen beweisen zu können, dass er wirklich real ist und nicht nur irgendeine Imagination oder irgendein Gespenst oder sowas, eine übersinnliche Erfahrung. Er ist tatsächlich hier aus Fleisch und Blut. Und die sind so verdattert, dass sie ihm gebratenen Fisch angeboten haben. Alte Handschriften des Neuen Testaments, die erwähnen zu diesem gebratenen Fisch auch noch Honigwaben, die sie Jesus anbieten. Also nicht Fisch und Chips, Fisch und Honig. Fisch und Honig. Also da bin ich echt hängen geblieben an dieser Sache. Ich habe nur zwei Lösungen parat. Die eine Lösung, entweder steht hier Tim Melzer in der Küche und experimentiert mit einer neuen, spektakulären Geschmackskomposition. Oder die sind wirklich von der Rolle, dass die hier Fisch und Honig miteinander auf dem Tablett haben. Das klingt für mich jetzt als etwas einfältig gestrickter kulinarischer Leckerbissen, klingt das für mich so wie Leberwurstbrot mit Nutella. Oder Schwarzwälder Kirschtorte mit Sauerkraut. Aber ich sage Ihnen, ich bin nicht der Maßstab. Das dachte ich bisher. Aber wie bei jeder Predigtvorbereitung muss man immer auch mal einen Blick auf chefkoch.de werfen. Und tatsächlich hat das mir die Augen geöffnet. Es werden hier bei chefkoch.de 577, inzwischen waren es sogar 579 Rezepte angeboten mit den Zutaten Fisch und Honig. Das beweist doch letztlich überhaupt genial, dass die Freunde von Jesus die absoluten Gourmets waren. Sorry, aber da klinke ich mich aus. Ich bleibe lieber bei Birchermüsli. Fisch und Honig. Das war der Beweis. Ey, ich lebe und ich freue mich über euren Fisch und euren Honig. Ich bleibe in eurer Mitte. Und das, was ihr mir serviert, das ist absolute Kostbarkeit. Und die werden noch 2000 Jahre später bei chefkoch.de daran erinnern, dass ich damals bei euch Fisch mit Honig gegessen habe. Und dann erklärt ihnen Jesus so der Reihe nach so richtig ausführlich nach diesem leckeren Mahl, wie es von langer Hand eingefädelt worden war, was sie in den letzten 3 Tagen alles erleben mussten. Er entfaltet ihnen systematisch die biblischen Zusammenhänge. Es geht im Alten Testament ganz früh schon bei Mose los. Und so geht er einen Schritt nach dem anderen durch, um deutlich zu machen, Leute, das, was ihr gerade erlebt, das hat viel mehr mit Gottes Plan zu tun, als ihr bisher gedacht habt. Ihr habt immer gedacht, Unfall, Versagen und alles schrecklich geht, alles gerät aus den Fugen. Planlos, Welt stürzt zusammen. Es musste genau so kommen. In dieser Krise führt Jesus seine Freunde in die Bibel hinein. Dort ist die Antwort zu finden auf ihre Fragen. Das ist in stürmischen Zeiten der absolut beste Halt, eine unverzichtbare Orientierung, in der Bibel Jesus zu begegnen. Und so stellt er diesen Frieden, den er anfangs noch als Gruß so in die Runde reingestellt hat, er stellt diesen Frieden auf das stabilste Fundament überhaupt, sein für alle Zeiten gültiges Wort. Dort fußt dieser Friede. Das ist bis heute eines der größten Abenteuer des christlichen Glaubens überhaupt, in der Bibel an unzähligen Stellen zu entdecken, wie Jesus uns darin ganz persönlich anspricht. Und mit diesem markanten Satz aus unserer Ostergeschichte begegnet: Ich bin es. Ich bin es, der mit dir leben will. Am Ostersonntag, aber auch am 17. Mai, 23. Oktober, jeden Tag. Ich bin es. Ich bin es, der in deinem Leben drinsteckt, wenn du mich eingeladen hast. Ich bin es, mit dem du in deinem Alltag zu tun hast. Ich bin es. Und da kann es dunkel sein. Ich bin es. Und da kann es krank sein. Ich bin es. Und da kann es Probleme haben. Ich bin es. Ich bin bei dir. Das ist Ostern. Ich bin es, sagt dir in dein Leben hinein der Auferstandene, der Sieger. Ich möchte ihm dafür noch danken in einem Gebet. Bitte behalten Sie Platz. Jesus Christus, was für ein riesiges Geschenk, das du uns machst, dass du den Tod hinter dir gelassen hast, auferstanden bist und uns mit hineinnimmst in diese Auferstehung, dass dein Tod gleichsam auch unser Tod war und deine Auferstehung gleichsam auch unsere Auferstehung bedeutet. Ewiges Leben für jeden, das sich mit dir zusammenschließt. Und ich danke dir dafür, dass dieses Leben auch nicht unterbrochen wird durch unsere persönlichen Krisenzeiten, die wir durchlaufen, durch unsere persönlichen Dunkelheiten und Krankheitsphasen, die wir haben, sondern dass deine Gegenwart in unserem Leben rund um die Uhr Bestand hat. Ob wir das nun fühlen oder nicht, ob die Umstände jetzt gerade passen oder nicht, ob wir das Lächeln auf den Lippen haben oder uns die Tränen die Wangen hinunterrinnen. Du bist es, mit dem wir es zu tun haben. Du bist es, der in unserem Leben Raum hat. Und wir möchten dir immer mehr Einfluss geben, dass dein Friede sich in unserem Leben ausbreiten kann. Sprich du zu uns dein Friedenswort. Und dass es durch dein Wort in unserem Leben, auch in den schweren Lebensphasen, Frieden werden. Ich danke dir herzlich dafür, dass du mit uns mitgehst und wir dich als den Auferstandenen feiern dürfen. Amen.